Podcast und damit von einer fast nicht mehr gewohnten Stimme. Moin, moin und hallo. Zurück bei 1912, eurem SVM-Podcast. Hier ist der Tobi mal wieder. Neben mir der Lukas. Hallo.
Hallo, hier ist die gewohnte Stimme.
Ja, genau. Ich freue mich. Ist fast schon schwierig gesagt, aber bin heute wieder bei euch und ab jetzt auch wieder regelmäßig. Ihr erinnert euch sicher, ich habe zwischendurch ja nochmal einen kleinen Auftritt gehabt und gesagt, ja, es gibt schwierige Zeiten. Ja. Da konnte ich halt auch nicht ahnen, dass die Zeiten noch schwieriger werden. Dem war aber so und jetzt ist das aber ja, soweit erledigt, muss man sagen, irgendwie. Abgehakt mit Sicherheit noch lange nicht. Egal, wir haben uns heute hier versammelt. In einer illustren kleinen Zweierrunde nebeneinander, über Fußball zu sprechen. Unter anderem über das Spiel gegen Norderstedt.
Eintracht Norderstedt. FC Eintracht Norderstedt.
Genau. Und das Spiel im Schatten, wie der auch der zweite Sherlock Holmes-Film mit Robert Downey Jr. hieß.
Oh, stimmt. Sehr gut. Ja, ja. Richtig. Ja, da haben wir den Titel ja schon gefunden. Finde ich gut.
Ja. SV Holmes, das Spiel im Schatten.
Okay, so schlecht. Ja, es wird ja auch nochmal spannend, wie auch so schon bei Sherlock Holmes mal ist. Aber eigentlich auch nicht, weil eigentlich muss man...
Am Ende gewinnt das Gute.
Genau. Und nicht 3-2. Das hat mich dann schon wieder sehr geärgert, muss man sagen. Also Marek Janssen, was du dir da beim letzten Moment da überlegt hast, das finde ich nicht in Ordnung.
Unfassbar. Auf nichts kann man sich verlassen bei dem Film. Aber ich konnte zumindest die restlichen Zuschauer auf unserer Tribüne noch von dir fernhalten, dass sie dich verhauen, weil du dich über das Tor geärgert hast. Zum Glück auch erst in zweiter Linie.
Spaß, genau. Ich habe mich sehr gefreut natürlich. Und dann habe ich gesagt, aus Scherz natürlich, weil ich die ganze Zeit schon gesagt habe, ich habe es ja auch im Post sozusagen geschrieben, so heute souveräner 3-2-Sieg. Ne? Hat sich ja auch angedeutet, ne? Nach dem 3-0. Ja, aber ja, gut, kommen wir zum Beginn des Spiels. Also es ging ja schon von Anfang an ziemlich, offensiv von beiden los, so richtig. Ne? Also die erste Chance hatten wir in der ersten Minute, dann Norderstedt so im Gegenzug, dann machen wir das Tor, dann Norderstedt wieder Chance und wir wieder, also die ersten Minuten
die waren ersten schon. Die ersten 10 Minuten waren schon.
Ja.
Ja, da kann man auch schon nach Hause gehen, weil man denkt, man hat das ganze Spiel, das ist vom Mappen gesehen.
Richtig. Für eine Regionalliga-Partie reicht das eigentlich als Chancen, muss man sagen.
Für eine Drittliga-Partie bei uns waren es mehr als Chancen.
Ja, das stimmt allerdings,
ja. Ja, nee, aber vierte Minute haben wir das 1-0 geschossen.
Ja, ich, ne? Genau. Nach Ecke, ein Tor nach Ecke, auch verrückt, dass wir das jetzt mal wieder machen, aber wenn man...
Standards.
Ja, Standardtore, das, wir können das wieder, also das war wirklich stark, genau. Finn Seidel auf Christopher Schepp, der das 1-0 gemacht hat, obwohl eigentlich Marianne hat 3 Tore gemacht, eigentlich muss ich auf Schepp einhauen, der hat ja das...
Ja,
das,
eigentlich genau.
Nein, so ein Ärger.
Wir können eigentlich auch nochmal auf Marek einhauen, dass er es halt nicht geschafft hat, den Hattrick zu machen. Also beziehungsweise, dass die Verteidigung ja eher dran schultern.
Ja. Ja, richtig, genau. Das Lupenrein, wie man so schön sagt, war es dann nicht, logischerweise. Ja. Obwohl auch war da logischerweise auch eine Halbzeit dazwischen. So, das ist ja dann auch immer schwierig.
Aber,
ja. Aber gut, 3 Tore, 3er-Pack, das ist schon in Ordnung. Kann man schon mal machen.
Ja.
Man muss aber sagen, dass das Spiel sich so eingependelt hat so ein bisschen. Also klar, Norderstedt war bestimmt auch ein bisschen geschockt von dem frühen Gegentreffer und wir sind ja dann auch relativ schnell 2-0 Führung gegangen. Ich glaube 16. Minute oder so war das, wo es dann
2-0
stand. Aber ja, kann auch so sein, so um den Dreh. War es auf jeden Fall, aber Norderstedt immer wieder gut nach vorne gespielt, hatten jetzt abgesehen von den ersten 5 Minuten dann keine richtig glasklare Chance mehr, aber man hat ihn schon angemerkt, dass die hier Fußball spielen wollen. Die hatten ja, glaube ich, in der Spieltagsstatistik auch einen höheren Ballbesitz als wir. Ist ja auch eher ungewöhnlich so.
Ja, wobei das muss sich ja auch deutlich meiner Meinung nach auf die erste Halbzeit beziehen, denn ich finde, also gerade die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit war schon sehr mappenlastig, was auch Ballbesitz angeht.
Der zweite Halbzeit,
also Richtung immer, Ende, da war
je dunkler es wurde, desto schlechter waren wir, habe ich so das Gefühl gehabt.
Da habe ich den Ball halt auch nicht mehr gesehen. Ja. Also ich hatte eher das Gefühl, dass halt irgendwann Norderstedt halt so ein bisschen klein Ball gegeben hat, mehr so Richtung Ende des Spiels. Und dann
ja, aber ich weiß nicht, also das
auch auf 3, den Ball verzichtet hat.
3-1 fiel, glaube ich, in der 70. und das 3-2 der 86. Minute. Und dazwischen war ja noch ein bisschen Unterbrechung, ob sich alle, weil sich alle nochmal besprochen haben, ob sie jetzt mal weiterspielen wollen oder nicht. Ja. Ob das Handylicht von den Rängen rausreicht oder nicht, hat man dann diskutiert.
Wie viele Tage offensichtlich der Schiri noch nachspielen lassen will, Mitternacht wäre es schon.
Ja, genau. Ja, richtig. Es wurde immer dunkler. Also
muss man aber auch sagen, der Wettergott hat halt auch nicht mitgespielt. Es ist wirklich, also ohne diese dunkle Wolkendecke hätten wir das Problem ja auch gar nicht gehabt.
Na echt. Also Winter auch, ne? Das ist generell ein bisschen schwierig.
Winter, ja, naja, also ist ja gerade mal November.
Ja, aber ist schon dunkel nachmittags. Und wir haben um 15 Uhr angefangen. Und da ist dann halt 2 Stunden später halt 17, auch schon
17 Uhr Winter. Schärfe Ende.
Ja, genau, da ist halt auch schon Nacht dann, nicht Winter, Nacht. Ja, aber nach das 2-0 auch, also ich finde ja schon die Spielweise von uns, also die Handschrift von Adnan Alipur, die sieht man immer schon immer mehr sozusagen. Jetzt haben wir es auch mal wieder schon
deutlich. Meine Handschrift.
Was?
Meine Handschrift auch.
Deine Handschrift.
Oft genug gesagt, wir sollen offensiven Fußball spielen, das kriege ich jetzt.
Okay.
Ja, aber das ist der erste Trainer, der auf mich hört.
Ja, siehst du. ich meine, da war auch so Umschaltmomente und so, das ist auch etwas, was jetzt deutlich besser funktioniert. Das ist natürlich, wenn ein Gegner mitspielt und sich nicht nur reinstellt, ist es immer auch einfacher. Deswegen hat Neustadt uns da ein bisschen den Gefallen getan. Aber ja.
Das war ja bei unserem letzten Heimspiel, lass mich eben lügen.
Weiche Flensburg.
Weiche Flensburg, so ein bisschen das Problem. Die haben ja geführt erst.
Ja.
Und haben uns dann natürlich das Leben schwer gemacht, indem sie sich mehr hinten reingestellt haben. Und da hast du halt gemerkt, da hakt es ja noch ein bisschen, dass du da irgendwie dann vorne durchkommst. Als es soweit war, war ja alles gut.
Der Weich hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel auf Umschaltmomente gesetzt. Und da ist so eine Frühführung immer ärgerlich.
Ja, genau. Und das war halt schon ein bisschen schwieriger. Norderstedt, genau wie du es gesagt hast, schon deutlich offensiver, viel agiler auf dem Platz. Mhm. Und das liegt uns dann irgendwie mehr, mit denen mitzuspielen.
Ich vermute mal, wenn man...
Auch wenn die 31 einfach nichts kann. Um Reihe 5 zu zitieren.
31 von uns.
Ja, Luca, krasse. Ja, okay. Also der riecht sich ja, ich weiß nicht warum, lieber Luca, wir tun es nicht. Der Kollege
Scherz, hinter uns. Scherz, wir müssen das sagen, also das ist nicht unsere Meinung.
Nee, das ist nicht unsere
Meinung. Nicht die Meinung der Redaktion.
Reihe 5, also ein weiterhin, nicht der Meinung der Redaktion, Anmerkung der Redaktion, das ist nicht die Meinung der Redaktion. Ja, der sitzt hinter uns und also ich weiß nicht, was der hat. Da führst du 2-0 war das und dann hat er, ich denke, das kann ja alles nicht wahr sein.
Ja, das ist...
Ich möchte gerne, also ich würde mich anbieten als Tribünenschiedsrichter, wenn ich dann gelbe und rote Karte, sprich Platzverweis aussprechen kann, wäre ich sehr dankbar.
Du kannst ihm ja seine Meinung sagen, also vielleicht hilft es ja, also wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Nee, aber ich war, ja, also
Kritik an Luca an der Bande festgezurrt.
Kritik an Luca Prasse konnte man aber trotzdem geben. Ich fand schon, dass er immer, das ist ja auch eine, ne, man muss ja immer bedenken, Luca Prasse.
Sehr jung ist er.
Also, genau, erstens das, sehr, sehr jung und sehr, sehr positionsfremd. Also eigentlich ja, man muss sich das immer noch mal in Erinnerung rufen, ist jemand, der immer hinter den Spitzen zentral spielt, ne? Also Offensivakteur. Und jetzt spielt er halt rechter Außenverteidiger. Also Schienenspieler, wie man das so schön sagt, bei einer Dreierkette, Fünferkette, dann hast du eigentlich jemanden, der sehr viel laufen muss, der sehr viel ackern muss, der nach vorne und hin rennen muss und so weiter. Deswegen defensiv der ein oder andere Wackler drin, aber auch typisch Luca Prasse fand ich, dass er sich in das Spiel so reingearbeitet hat. Ne? Also selbst mit den ein oder anderen Unsicherheiten zu Spielbeginn, ne? Mit verlorenen Zweikämpfen oder wie auch immer, aber dann auch wieder stark gekämpft, zurückgekämpft, auch gute Flanken gebracht, gute Aktionen auch defensiv gehabt und so. Deswegen, das also ich bin immer noch überrascht, dass das so gut funktioniert. Also, das zeigt ja auch seine fußballerische Qualität an. Deswegen, die Kritik und so kann man immer bringen, aber ich sag mal, diese ungerechtfertigte Kritik,
das ist ja keine konstruktive Kritik.
Ja, genau.
Wir haben immer noch ein junges Team vor uns und gerade die ganz jungen Spieler, die müssen sich halt auch erst finden, den Weg in die Mannschaft finden und gerade, genau wie du gesagt hast, wenn du so positionsungetreu spielen musst, wie er es halt tut, musst du da halt auch erst so ein bisschen... Naja, deine Sitzkuhle finden oder Stehkuhle dann halt beim Fußball, um das vernünftig auf den Platz zu bringen. Und dafür läuft das schon sehr, sehr gut. Also ich habe es ja im Stadion auch zu dir gesagt, was wir da für eine Mannschaft auf die Beine gestellt haben. Man merkt halt wieder den Mut, den Bock, die Spritzigkeit, Fußball zu spielen, nach vorne zu gehen. Mental hat Adnan Alipur, egal was er vielleicht sonst noch nicht geleistet hat, da kann man sich ja dann drüber streiten, wenn du die Qualität der einzelnen Leute kritisierst oder nicht, mental hat er auf jeden Fall die Mannschaft ganz weit schon nach vorne gebracht und
ja,
wir haben jetzt auf jeden Fall das richtige Zeug schon im Kopf sitzen, um halt auch weit oben mitzuspielen, leider vermutlich ein paar Spieltage zu spät, um noch ganz, ganz anzugreifen. Aber gut, ja, die Saison ist noch lang, wir warten mal ab.
Sagen, wir sind noch nicht in der Rückrunde.
Aber wenn es so weitergeht wie bisher, kann man mit dem SV Melbourne Hellebest zufrieden sein.
Ja, man stellt sich vor, man hätte einen vernünftigen Trainer in der Vorbereitung gehabt. Das wäre schon nice gewesen.
Ja. Man stellt sich vor, man hätte, ja.
Ja, man muss sich ja, aber trotzdem, ich finde ja, wie wir Fußball spielen und ich meine, man muss auch sagen, wenn du Erfolg hast, ist es immer einfacher, in die Köpfe der Spieler reinzukommen, in Anführungsstrichen, dass das dann halt funktioniert, weil da muss er denen nicht sagen, ich sag mal, wenn du jetzt 5 Spiele in Folge verlierst oder so oder nicht gewinnst, dann heißt es einfach immer, ja, wie wär's denn mal mit dem Torschießen? So,
aber da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz, denn du musst ja auch in die Köpfe der Spieler kommen, um Erfolg zu bekommen.
Ja.
Ne? Also das dreht sich schon so irgendwie im Kreis und da muss man einfach sagen, dass der, dessen Namen hier nicht mehr genannt werden darf, diese Erfolge nicht hervorgebracht hat und dementsprechend ja jetzt auch tief im Süden wieder haust.
Ja, aber es ist ja nicht nur Ernst Middendorf, ne? Ich bin ja, wie Harry Potter, ich sage den Namen, ich traue mich, ihn auszusprechen. Das sind ja, wenn du dann auf die Trainer davor guckst, dann guckst du auf Rico Schmidt und Stefan Krämer, auf Thorsten Frings und so. Die hatten ja alle ihre schwachen Phasen in der dritten Liga.
Und nirgendwo wirkte die Mannschaft so positiv, wie sie es jetzt im Augenblick wieder
tut. Ja, weiß nicht.
Ich glaube, das letzte Mal unter Neidhardt, muss ich sagen.
Ja, wahrscheinlich, wenn wir am Ende nach der Hinrunde, wo Rico Schmidt da die beste Hinrunde aller Zeiten vielleicht muss er die Folge nochmal anhören. Also ich schätze mal, da haben wir sehr positiv über Rico Schmidt gesprochen.
Ja, bestimmt.
Deswegen, das ist halt immer so, wenn der Erfolg da ist, dann ist das immer einfacher, über sowas zu reden. Aber ich bin auch super zufrieden mit Adrian Adipur. Ich glaube auch, dass er der richtige Trainer für diese Mannschaft ist, dass er jemand ist, der gerade mit jungen Spielern gut arbeiten kann und so. Und da will ich dir recht geben, dass das genau, dass er die Worte findet, dass er mit den Jungs spricht und so. Das war ja das, was dann auch unter Ernst Middendorf nicht so funktioniert hat, wie man so hört, dass da gar keine Gespräche geführt wurden. Und deswegen, er ist, glaube ich, einer, der kann die Jungen fördern, antreiben und weiterentwickeln. Ja, und das hoffen wir, dass wir das dann jetzt auch immer weitersehen. Wir haben jetzt ja gegen Norderstedt, die waren ja vor, wenn man mal, ich habe ja, glaube ich, im Weiche-Podcast dann auch gesagt, jetzt kommen die Wochen der Wahrheit, oder Lutz und ich haben das gesagt. Und da hatten wir ja noch an Hamburg 2 gedacht, die ja auch ein sehr gutes Team sind, was uns gerade auswärts auch vor Schwierigkeiten hätte stehen können. Und das ist dann jetzt ausgefallen. Norderstedt war aber auch einer, wo wir gedacht haben, die waren ja, glaube ich, punktgleich mit uns bevor dem Spieltag. Und jetzt kommt halt Teutonia Ottensen, auch ein Spitzenteam, ist ja, glaube ich, ein Platz vor uns. Ja. Die wollen ja unbedingt aufsteigen und wo sie dann spielen, klären sie dann wahrscheinlich hinterher. Weil in dem Stadion, wo sie spielen, das ist nicht drittligatauglich. Und deswegen da kommt jetzt eher, Kiel wäre auch noch ein Punkt gewesen. Fällt ja dann auch aus, Holzbein Kiel.
Also, ja. Also das, wie ist das eigentlich, wenn die müssen ja in der Rückrunde auch zu uns kommen oder dürfen die
das nächste Heimspiel
dürfen die das auch einfach absagen?
Das nächste Heimspiel ist ja gegen Holstein Kiel.
Haben wir dann schon Rückrunde?
Ja, haben wir schon Rückrunde. Ja. Ottensen ist das letzte Hinrundenspiel. Danach ist noch ein Auswärtsspiel gegen Trochtersen-Assel und das nächste Heimspiel ist dann zu Hause gegen Holstein Kiel und das Rückspiel ist dann irgendwann, wenn Kiel dann Lust hat, in dem Stadion zu spielen.
Nächste Saison vielleicht.
Umgebaut hat, ja.
Wenn Zeit und Schicksal sich vereint.
Ja, genau. Okay, bevor wir jetzt vom Spiel weitermachen, dann haue ich eben nochmal Kiel mit rein, weil ich wollte über Holstein Kiel auch noch gerne mal reden. Ich finde es echt eine absolute Frechheit, dass einfach ein Verein sagen kann, ja, unser Stadion ist halt noch nicht fertig, wir müssen da noch ein bisschen dran umbauen. Das ist dann die erste Absage. Dann zweite Absage, halbes Jahr später oder so. Übrigens, Stadion ist immer noch nicht fertig. Irgendwann ist das wohl fertig. Wo du dich, da muss der Verband doch eigentlich sagen, okay, ihr habt jetzt einmal abgesagt, ihr habt jetzt das zweite Mal abgesagt, wegen den gleichen Gründen.
Kurze Frage, hat Kiel denn nie heimwärts gespielt im Augenblick?
Kiel hat heim gespielt, doch, haben sie. Aber das Problem ist halt, dass Meppen Fans hat.
Ach so.
Das ist halt ein Problem, weil alle anderen Regionalligisten haben keine Fans. Ich weiß jetzt nicht, ob also
Oldenburg. Ja, gut, ich wollte gerade sagen, hier so eine Zitronenmannschaft
hat ja, ich auch mal Fans. Ja, genau, so Oldenburg wird auch Fans haben, aber die hatten wahrscheinlich in der Hinrunde einfach das Glück oder Pech, wie auch immer, dass sie halt zu Hause gegen Holstein Kiel gespielt haben. Das heißt, das ist ein Problem, um das sich Zukunfts-Holstein Kiel kümmern wird. Und ich finde es aber doch unfassbar, dass du eigentlich, der Verband ist doch eigentlich dafür da, ein Spiel Betrieb zu garantieren.
Genau, die Spieltage zu organisieren.
Genau, du organisierst das und da musst du auch dafür sorgen, dass die Vereine dann eine Spielstätte stellen. Und wenn dann der Verein immer wieder sagen kann, ja nee, das geht halt nicht, weil das Problem ist ja irgendwie, dass die nur einen Eingang haben für Heim- und Gästefans und das muss getrennt werden und bla bla blub.
Weil wir also grundsätzlich Paulianern auf die Schnauze hauen wollen oder wo ist das Problem?
Kielianer.
Ah, Kielianer, Entschuldigung.
St. Paulianer wollen wir nicht auf die Schnauze haben. Wir waren ja schon in Kiel und da war alles sicher. Na gut, das war auch in Norderstedt tatsächlich übrigens, gegen St. Pauli. Geht glaube ich auch darum, dass wahrscheinlich der Gästebereich nicht ausgelegt ist für mehr als 100 oder 12, so. 12, ja. Genau, mehr als
19. 19 müssten noch rein, ja. Aber 12 gehen nur.
Genau, und deswegen wird das abgesagt. Gut, kann man dann sagen, ja, okay. Holstein Kiel 2 ist das ja, ne? Gegen die wir spielen. Da gibt es ja vielleicht noch so einen anderen Holstein Kiel Verein, 1 so. Die spielen ja in ihrem Holstein Stadion, oder wie das heißt. Und dass der Verband nicht einfach sagt: Hier, Jungs, entweder ihr spielt in dem großen Stadion oder das Spiel wird für die Auswärtsmannschaft gewertet. Ich meine, mit umwerten und so. Das haben wir letzte Saison gesehen, das haben wir diese Saison schon gesehen, dass dann 5-0 für das, also in dieser Saison gab es halt schon einen Fall, dass Phoenix Lübeck gegen den FC St. Pauli halt einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hat und haben sie 5-0 verloren. Letzte Saison gab es halt einen Rassismus-Eklat von Teutonio Ottensen gegen Bremer SV. Bremer SV hat angeblich den Kapitän von Ottensen rassistisch beleidigt. Dann sind die Ottensener vom Platz gegangen und der Verband hat gesagt, hat keiner gehört, 5-0 für Bremen, fertig. Ist halt schon eine schwierige Sache in diesem Fall, aber in unserem Fall, das ist jetzt nicht mit Ottensen logischerweise vergleichbar, aber jetzt zum zweiten Mal wird das Spiel abgesagt. Und dem Verband juckt das einfach nicht. Denen ist das scheißegal offensichtlich. Da haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir es halt im April irgendwann. Das ist halt so, der nächste Punkt ist, glaube ich, nächster Ansatzpunkt ist, glaube ich, 6.4.
Was ist denn mit Verzicht auf Heimrecht? Geht das nicht?
Wurde, glaube ich, auch diskutiert. Hat der SV Meppen, glaube ich, abgelehnt beim ersten Mal. Weil man das, ja, also Heimrechttausch ist dann das Ding. Ja, und dann in der Phase, glaube ich, haben sie gesagt, wollten sie nicht, weil dann hätte man so viele Auswärtsdinge am Stück, Auswärtsspiele am Stück und das würde halt nicht funktionieren mit den sportlichen Zielen des SV Meppen, blablabla.
Tausch hätte ich auch nicht gemacht, dann hätte ich Verzicht.
Ja, ich weiß nicht, ob sowas gibt, keine Ahnung. Ja. Aber trotzdem, dem Verband ist das scheißegal und zweitens, und dem SV Meppen ist es scheinbar auch scheißegal, wann und wie gespielt wird, weil ich habe da jetzt noch keine offizielle Meldung gehört, dass man sich da mal irgendwie beschwert oder irgendwie mal sich hingesetzt hat und dann gesagt hat, ja, aber weil da das Spiel jetzt war ja für den 15. November angesetzt, die erste Verschiebung jetzt halt, ist jetzt halt wieder abgesagt worden, das ist ja schon bekannt, aber das wäre um 13 Uhr gewesen. Mittwoch, 13 Uhr, nach Kiel fahren. Ja, so kann man natürlich auch dafür sorgen, dass keine Fans da sind. Da hat angeblich die Polizei nochmal ein Machtwort gesprochen, weil Kiel und
Meppen... Die haben gesagt, pass mal auf, die können Urlaub nehmen.
Ja, genau. Nee, Kiel und Meppen, das funktioniert nicht. Da wird sich ja nur geprügelt, weil da war ja mal was vor 15 Jahren oder 16, ich weiß gar nicht mehr. Also 2008, ne? Jetzt muss man Kopf rechnen, ist nicht so meins. 14 Jahre, oder?
Es kommt halt auch ein bisschen drauf, wann wir die das hören hier.
Ja, genau. Ja, siehst du, irgendwann ist die Zahl richtig. Man muss das aber nur lange genug stehen lassen, dann wird es
ein Podcast aktuell. Irgendwas zwischen einem und 200 Jahren.
Genau. Da war das halt, ne, wo wir nicht aufgestiegen sind wegen dem 1:1, bla bla. Ah. Und die Geschichte, ich glaube, da hat die Polizei auch, war glaube ich auch Aggressor an dem Tag. Muss man ja auch einfach mal so sagen. Gut, ich war nicht da. Nur Erzählung jetzt noch in Erinnerung so ein bisschen. Aber naja. Und deswegen hat die Polizei einfach gesagt, nee, Mittwoch 13 Uhr, dann kommen halt keine Meppner und das ist dann in Ordnung für uns. Da müssen wir halt nicht mit einem Großaufkommen dahin, das ist dann, passt dann auch für ein Stadion scheinbar, tut's ja dann immer noch nicht, keine Ahnung. Und jetzt ist es halt irgendwie auch wieder um 14 Uhr angesetzt und dem SV Meppen ist es scheinbar scheißegal.
Dass auch unter der Woche?
Auch unter der Woche, wahrscheinlich, ja. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber dem SV Meppen scheint es auch scheißegal zu sein. Man stellt sich ja immer schön hin und sagt, hier, wir haben die geilste Fans, super, wie uns alle unterstützt. Aber in diesem Fall macht man den Wackeldackel und nickt alles ab, was Verband, Polizei und Holstein Kiel da so machen. Finde ich schon ziemlich schwierig. Kann sein, dass die sich auch heftig dagegen gewehrt haben. Aber puh, nach außen dringt dann, halt dann einfach nichts.
Dann soll ich wieder erzählen. Ja,
genau. Ja, genau. Nach außen dringt halt nichts und das ist einfach lächerlich. Ich finde, also es gibt keine Partei in diesem Schlamassel, der irgendwie seriös herkommt. Der Verband macht sich absolut lächerlich, Holstein Kiel macht sich lächerlich, der SV Meppen macht sich lächerlich und die Polizei macht sich sowieso lächerlich. Also es ist unfassbar, diese Posse und allein ja, diese ganze Geschichte lässt mich einfach nur hoffen. Holstein Kiel ist ja gerade Erster, macht den ganzen Verein. Ich wünsche dem jetzt sportlich nur alles Schlechte, außer Marco Komenda natürlich, und das lässt sich ja schwer vereinbaren, aber trotzdem ist alles absurd, wie es einfach gerade läuft.
Ja, was soll man dazu sagen?
Dazu kommt ja auch noch hier, das Hamburg-Spiel wurde ja angeblich wegen schlechtem Wetter abgesagt, aber da soll wohl irgendwie die Platzwerte gestreikt haben und so, wird auch nicht so kommuniziert. Weil das ganze Wochenende hat wohl in Hamburg wohl die ganze Zeit die Sonne geschienen und blablabla, aber gut, komm, soll mir auch
das,
noch egal sein.
Und das kommt in Hamburg eigentlich nie vor.
Ja, genau. So, ja, deswegen, wegen Wetter abgesagt, es scheint ja die Sonne.
Das zu gut. Nicht. Leider ist das Wetter zu gut, der Rasen ist nicht nass
geworden. Ja, genau, der Rasen ist sofort Heu geworden, das geht einfach nicht. Nee, also, das lasse ich mir noch irgendwie gefallen, aber diese Kiel-Geschichte, also die ist an Absurdität und an, ja, weiß ich nicht, an Unseriosität, an Amateurhaftigkeit nicht zu überbieten. Und da zeigt sich einfach, die Regionalliga Nord muss weg. Um da mal den ganz großen Bogen zu spannen, aber gut,
komm. Uiuiui, das ist vielleicht was für den End-of-the-Season-Podcast.
Ach nee, wir hätten ja ganz viele Probleme, würden sich einfach lösen, wenn es die Regionalliga Nord einfach nicht geben würde. 4 Regionalligen, 4 Aufsteiger, 4 Meister steigen auf, 4 Absteiger aus der dritten Liga. Es wären so viele Probleme, die nicht da wären, wenn einfach diese Drecks-Regionalliga Nord nicht existieren würde. Dieser NFV kann vielleicht in Oberliga oder Oberliga nach und weiter runter Spielbetrieb organisieren. Aber wenn es halbwegs Profitum ist, da ist der V das einfach überfordert und unfähig, irgendwas zu machen. So, jetzt haben wir noch, ich wollte Kiel wohl ansprechen, aber dann habe ich ein bisschen in Rage geredet. Jetzt kommen wir noch zum Spiel zurück, würde ich sagen, oder?
Achso, ja, Norderstedt.
Norderstedt, ja, deswegen. Tut mir leid für den kleinen Einwurf, aber wir waren noch um den beim Punkt ungefähr
waren 2:0.
Ja. 16. Minute übrigens war es. War auch ein schöner Spielzug, also wirklich von Abwehr über Mittelfeld bis
Marek.
Ja, bis Marek, genau. Also schön, Missner, der dann den langen Ball auf die Außen gelegt hat und dann
Scheppi. Tobi ist immer ein guter Mann.
Tobi ist immer ein guter Mann, definitiv. Und Scheppi, der dann quer gelegt hat. Und ein bisschen Glück muss man aber auch sagen, der ist ja so ein bisschen unter den Torwart durchgehoppelt und dann ins Tor.
Das sah auch sehr schön aus, muss ich sagen.
War auch witzig eigentlich so.
Solche Tore schießt du sonst nur in FIFA.
Ja, genau. Oder Pro Evolution Soccer, wenn das noch jemand kennt.
Achso, das heißt ja jetzt auch anders. FC24.
EAFC, ja, genau.
Richtig. Ja. Es waren noch Buchstaben da, EAFC.
Ja, genau. Man hat sich gedacht, komm, wir müssen die Firmennamen einarbeiten, das ist immer gut. Und dann FC, das kennt man auch irgendwoher. Ja, und dann halt 24, genau. Nee, aber war eine Phase, witzigerweise, nach dem wirklich starken Anfangsphase von beiden, wo sich das Spiel so ein bisschen beruhigt hat. Und dann haben wir nochmal eben einen Punkt gesetzt, um zu sagen, wir hier regiert nur einer, mappen und sonst keiner, ist klar. Und ja, dann stand es 2:0. Ja, und man muss auch sagen, bis... oder in der ersten Halbzeit, so ging es ja in die Pause, war das wirklich schon ein starkes Spiel von uns. Also ich fand wirklich, also dass wir das sehr souverän runtergespielt haben, das klingt so ein bisschen böse, aber man hatte schon immer so zwischenzeitlich das Gefühl, so was ich, weil als wir gegen Kiel ja Kiel gespielt haben, wo wir auch sehr früh 2:0 geführt haben, dass es dann halt sich jetzt so, hier brennt nichts mehr an. So, darf man ja nicht denken als Mappen-Fan, das hat einen ja die Vergangenheit so gezeigt. Trotzdem fand ich das halt schon irgendwie vergleichbar. So. Also nicht, dass Norderstedt jetzt irgendwie extrem schlecht war.
Ja, nee, gesagt, ich finde halt auch, also ich hatte dieses Gefühl nach dem 2:0 auch, denn was sie nicht gemacht haben, ist anders zu spielen. Sie haben nämlich einfach erstmal weitergemacht.
Ja, okay.
So ganz normal weitergemacht und das hat mir so den Mumm gegeben, dass ich gesagt habe, ja, alles klar, da läuft man halt nicht so schnell in den Konter rein, wenn man weiter so fokussiert bleibt, weiter nach vorne spielt und sein Ding einfach durchzieht. Hat ja dann auch noch erst eine Weile wunderbar funktioniert bis zum 3:0. Und dann hat man aber so ein bisschen schleifen lassen wieder.
Ja, ja
weil,
stimmt.
Weil dann jeder Spieler sich auch gesagt hat, 3:0, was soll denn hier noch anbrennen?
Und ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja,
dann hat jemand mal die Feuerzeuge doch noch rausgeholt. Ja, nee, es waren
Handylichter. Ja, nee, aber du stimmst schon, du hast schon recht. Norderstedt hatte, glaube ich, auch wohl viel Ballbesitz. Hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, dass du in der ersten Halbzeit eher noch das Gefühl hattest, dass da Norderstedt besser war. In der ersten Halbzeit, die hatten auch viel Ballbesitz, die hatten auch viel Ballbesitz in unserer Hälfte, aber wir hatten eine sehr strukturierte Defensive. Eine
gute Kontrolle, ja.
Ja, das war, glaube ich, auch was ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Also es gibt ja nach dem Spiel auf Instagram immer diese Spieltagsstimmen. Ich glaube, Willi F. Sehe war es. Wahrscheinlich Louis Spreckemeyer wird es gewesen, aber er sagte, wir waren sehr gut eingestellt, diese Manndeckung, die wir gespielt haben, die hat gut funktioniert und fand ich auch, gerade in der ersten Halbzeit, also man hat ja wirklich Norderstedt wohl ein bisschen Platz gelassen, aber man hat dann eigentlich da, wo es uns hätte wehtun, da haben wir dafür gesorgt, dass wir dann da nicht in Bedrängnis kommen. Ja, und so ging es dann, deswegen hatte ich wahrscheinlich diese Souveränität noch im Kopf, weil die Defensive halt so gut funktioniert hat. Wollen wir eigentlich noch über den Schiedsrichter sprechen?
Ja, also er reiht sich ein in den Reigen der unfähigen Schiedsrichter der Regionalliga Nord.
Aber dem ist auch, dem entglitt das Spiel auch so ein bisschen. Und ich habe eine Szene im Kopf, die habe ich mir tatsächlich auch nochmal angeguckt hinterher, die mir dann aufgefallen ist im Stadion auch. Das war in der ersten Halbzeit noch. Und also es zog sich von der ersten auf die zweite kurz. Also Tobias Missner war da auch wieder im Punkt. Einmal wurde er gefoult, er wurde in den Rücken gestoßen und der Schiedsrichter gibt Einwurf gegen uns, weil Tobi auch noch im Ball war. So, irgendwie 2 Minuten später oder so, der gleiche Typ, das wusste ich jetzt nicht, das habe ich dann aber nochmal nachgeguckt, der gleiche Typ stößt ihm wieder in den Rücken, wird wieder laufen gelassen. Und da merkte man schon so langsam, okay, so kann man natürlich auch einem Gegner zeigen, dass er, weil ganz ehrlich, ich mag ja gerne Schiedsrichter viel laufen lassen, bis zu dem Zeitpunkt hat er eigentlich auch, fand ich es auch noch ganz gut gemacht, aber ich finde schon, dass solche Dinger gepfiffen werden müssen, weil wenn du einem, es war ja auch kein Luftzweikampf so richtig, sondern er stößt ihn halt mit beiden Händen in den Rücken und das ist schon schwierig, sowas laufen zu lassen, weil das ist halt ein Foul, ganz einfach, da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren. So, und diese beiden Szenen haben schon dafür gesorgt, dass das Norderstedt wohl gemerkt hat, alles klar, wir können hier ein bisschen mehr machen Und in der zweiten Halbzeit war es auch so, die dritten Halbzeit wollte ich schon sagen. In der zweiten Halbzeit war es dann auch so, auch im Beginn, auch wieder Tobi Missner, da weiß ich jetzt eigentlich nicht, ob es der gleiche Dude war von Norderstedt oder irgendein anderer, den genauso wieder umgecheckt hat und wieder gibt es keinen Foul. Also da muss man sich doch wirklich fragen,
warum checkt keiner die Verwandtschaftsverhältnisse vor dem Spielbeginn? Ne?
Ja, wirklich. Ja. Also das verstehe ich dann einfach nicht. Und es ging dann immer weiter. Also die Krönung in Anführungsstrichen war ja dieses brutale Foul gegen Lars Bitt. In der letzten Minute oder in den letzten Minuten der Schlussphase. Ja, ja. Gott sei Dank muss man ja sagen, heute kam ja die Meldung, er hat sich nur das Kniegelenk ist nur verstaucht, geprellt, irgendwie so, geprellt, angeschwollen ja. Auf jeden Fall auch. 10 Tage Pause.
Inneres Hämatom irgendwie, ne?
Irgendwie sowas, genau. Und 10 Tage Pause, ich habe ja mit dem Kreuzbandriss fast schon fest gerechnet, deswegen dachte ich, das kann aber nicht wahr sein, der Junge ist 2 Minuten am Platz, wird umgetreten und muss dann jetzt erstmal die Saison aussetzen quasi. Nee, ist ja Gott sei Dank dann nicht so, wird vielleicht, ja, vielleicht dieses Jahr könnte sein, dass es dann doch ein bisschen
vielleicht
eng wird. Dann vernünftig wieder, ja, ne? genau. Aber genau, dann kann er da wieder richtig angreifen, das ist dann ja schon was Gutes.
Und der Schiri macht daraus einfach erstmal nichts und lässt schön weiterspielen. Ja. Stundenlang lässt der Mann weiterspielen. Stundenlang.
Ja, wirklich. Und dann ist es absurd, dass er dann auch wirklich auch anzeigt, ja, diese Geste so von wegen, wo auch eine Trage. Ah, das ist schon, ah, nee. Aber ja, der Schiri, die zweite Halbzeit war ganz schlimm auf jeden Fall. Da war wirklich, wirklich viel, was der laufen lassen hat, wo man sich fragt.
Da war nicht nur das Stadion offensichtlich umnachtet.
Ja, genau. Ich habe auch noch, ich habe ja in der ersten Halbzeit auch gedacht, dass es ein Handspiel nicht gepfiffen wurde, das war im Stream leider dann nicht mehr zu sehen, aber in der zweiten Halbzeit kommt man aus dem Handspiel, konnte er auch nicht so richtig abpfeifen, da waren schon ein paar krasse Dinger bei, oder eins jetzt zumindest noch, dass das ganz klar Hand war und was er dann einfach nicht pfeift. Naja, schwierig, aber gut, reicht dann glaube ich, die Schiedsrichterleistung war dann mit zunehmender Spielzeit unter aller Sau und kommen dann zum Spiel zurück. Ja, aus der Halbzeit, meine ich, dass noch richtig Erinnerung habe, kamen wir auch wieder deutlich verbessert,
ja.
Im Gegensatz zum Gegner.
Hatte ich auch das Gefühl, also man hat genau mit gleicher Spritzigkeit wieder losgelegt. Deswegen hat es auch nur, keine Ahnung, lass mich liegen, 10 Minuten gedauert.
10 Minuten, genau, 15 Minuten. Sehr stark. Ja, sehr gut. Louis Spreckelmeier, Ball gut erkämpft und Marek Janssen bedient. Und der gegen zwei Gegenspieler sich durchgesetzt hat und dann das Tor macht, war für mich das Tor des Spieltags auf jeden Fall.
Ja.
Da hat Marek auch wieder gezeigt, dass er dann technisch doch was drauf hat. Und dann
deswegen ist er immer geholt worden.
Richtig, genau. Deswegen hat Adel Alipo auch gesagt, wenn bei ihm der Knoten endgültig Platz macht, er auch 20 Tore.
Ja,
auf dem besten Weg.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es ein bisschen unterdimensioniert. Ne? 3 Tore in einem Spiel. Ich würde mal schon mal auf 30 hochschrauben, ansonsten ist alles lächerlich.
Wie hat er denn jetzt überhaupt?
Ja, das frage ich mich auch, aber er hat ja auch schon ein paar gemacht.
Ja, ein paar.
7, 8 müsste er ja schon haben.
Ja, genau, aber auf 30 wird er dann, glaube ich, nicht mehr kommen, die Saison, oder?
Oh. Wenn er jetzt regelmäßig 3 Tore macht.
Ja, okay, das ist richtig. Wenn er jetzt auch mal in einem Spiel 5 Tore macht, das stimmt natürlich. Aber ist das halt auch schwierig, wenn du jetzt halt gegen Ottensen und Kiel musst, ob du dann da auch 3 Tore machst.
Selbstverständlich.
Ja, okay. Ja, du, von mir aus gern.
Jetzt trau dem Jungen doch mal was zu.
Ich trau ihm alles zu. Von mir aus kann er das machen. Aber jetzt kommt die Phase des Spiels, die ich jetzt in der ersten Halbzeit schon ein bisschen beschrien habe. Also das Spiel ruht ein bisschen. Also es war die 55. Minute, dann in der 70. Minute fällt das 3:1. Dazwischen ist jetzt eigentlich nichts Großartiges mehr passiert, so richtig. Und
ganz kurz nur eingeschoben, Marek Janssen, 8 Tore.
Oh, okay.
Christopher Schepp übrigens, 8 Tore.
Ja, gut. Wenn man ein System mit 2 Stürmern spielt, so wie wir es aktuell machen, und wenn beide
zusammen sogar treffen. Mit dem Norderstedter Nick Gutmann auf Platz 5.
Das ist ein guter Mann, das
hier, oder? Ja, wir haben nicht so viele Tore gemacht.
Nee, das stimmt. Bei Norderstedt muss ich immer denken, dass er einer Prinz von Anhalt oder so
ist. Ja, Kevin Prinz von Anhalt. Ja, genau. Ist auf Platz 10, allerdings in der Torschützenliste.
Ja, das
hat nur 7. Lächerlich.
Ja, das ist lächerlich. Absolut. Ja, lächerlich auch, 3:1, um den Übergang jetzt eben zu nehmen. Nee, aber da zeigt es dann auch wieder ein bisschen Schläfrigkeit oder ein bisschen, wie auch immer, also es war nach Ecke, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, oder zweimal sogar Ecke, genau, Meppen bekommt den Ball da nicht geklärt, also die sehr gute Defensive, die ich in der ersten Halbzeit oder die eigentlich bis zu dem Zeitpunkt wirklich stand.
Tappte in dem Augenblick ganz schön im Dunkeln.
Oh ja, richtig, genau. Und es war ja auch, das Tor war ja auch noch am weitesten weg von der Lichtquelle.
Ja, ja, genau.
Ich weiß auch nicht, war da das eine Flutlicht schon an?
Die eine Funzel war an, ja.
Okay.
Aber das hilft.
Nee, von Funzel, aber.
Das eine Flutlicht war schon an, ja.
Okay. Ja, da war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ja, ich meine, das wäre noch danach gewesen. Ich gab ja auch danach noch die Unterbrechung, oder? Danach gab es auch die erste Unterbrechung. Das war ja kurz
vor. Stimmt, genau.
Nee, da war es noch maximal dunkel. Ja. Und da waren auch die Handylichter auf den Tribünen noch nicht an, wahrscheinlich.
Nee, genau.
Oder vielleicht schon.
Was ja, also da war ja alles illuminisiert.
Ja. Nee, aber da zweimal Ecke gehabt, dann, oder in der Phase des Spiels, oder ab dem Tor auf jeden Fall, wurde es dann halt auch mehr diese Standards, die wir dann zugelassen haben. Also wir hatten ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit irgendwie, keine Ahnung, 4-1 Standards gefühlt. Oder Ecken und dann wendete sich das Blatt, dann hatten die, glaube ich, zum Schluss 6, 7 oder 8 oder so und wie immer noch 4 oder 5. Also da hat man sehr viel zugelassen und da ist dann auch das Problem, wenn dann halt Qualität da ist beim Gegner, irgendwann nutzt das, ne? Und das war auch so langer Ball dann aus dem Halbfeld, der dann zum zweiten Pfosten geht. Bruno war es, glaube ich, der dann ein bisschen unglücklich aussah, seinen Gegenspieler hat laufen lassen und dann konnte er den akrobatisch zwar reinmachen, weil der ist irgendwie noch mit dem Bein sehr hoch dran gegangen und dann ging er halt rein und das ist dann halt bitter in der Phase.
Ja.
Weil ich habe dann auch noch im Forum gelesen, kann man vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, wir wechseln ja immer relativ spät und da wurde dann halt auch so die Frage gestellt, warum kommt denn so ein erfahrener Typ wie Sander van Looy nicht rein? Ist ja einer, der jetzt der letzten Spielen gar keine Minuten mehr gekriegt hat. Oder vielleicht stimmt, maximal 5 Minuten.
Am Anfang war das so ein bisschen derjenige, der die Mannschaft so ein bisschen von hinten gehalten hat.
Ja.
Und jetzt ist er einfach gar nicht mehr dabei. Gut, jetzt haben sich die Qualitäten halt verschoben. Ne?
Genau, das ist wahrscheinlich ein Punkt. Und ganz ehrlich, bis zum 3-1 hatte ich nie irgendwie das Gefühl, dass hier noch irgendwas anbrennt.
Nee.
Und ich meine, wenn du dann wechselst und dann brennt was an, dann ist halt auch wieder so eine Sache. Und hinterher ist man natürlich immer schlauer, dann kann man sagen, ja, hätte man mal vorher gewechselt. Ja, ist vielleicht jetzt was man vielleicht für die Zukunft ein bisschen hinten behält. Aber ich finde die Dreierkette mit Karademir auch, der eigentlich eher einer auch für die Sechserposition ist, aber der gefällt mir in der Innenverteidigung eigentlich sehr, sehr gut. Sprechermeier sowieso gesetzt und Bruno auch. Und jetzt kommt auch irgendwann nochmal Jonas Vedel zurück, das ist ja auch nochmal so eine Sache, der ist ja eigentlich auch ein klarer Startelf-Kandidat. Dann ist halt die Frage, wen nimmst du da raus? Oder nimmst du überhaupt jemanden raus? Und setzt du Vedel dann vielleicht auch auf der Sechs eher ein? Oder ist auch gar kein Platz für ihn? Das ist ja auch so eine Frage. Weil aktuell läuft es ja ganz gut. Ich meine, wir kriegen zwar recht für die Gegentore wieder mal 2 Gegentore. Aber aktuell sehe ich einfach auch keinen Grund zu wechseln. Und fast schon würde ich auch dass ein Sander van Looy nicht spielt, kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich sehe ihn nicht trainieren. Das ist ja wahrscheinlich immer so eine Trainingsfrage. Und ja, wenn es dann halt läuft, dann wechselt man eigentlich auch nicht. Du wechselst halt nur, wenn du was korrigieren willst, wenn es gerade nicht läuft. Oder wenn einer verletzt ist, wenn einer in Gefahr läuft, bald vom Platz zu fliegen mit gelb-roter Karte oder so. Dann könnte man wechseln. Das war, glaube ich, auch Karademir hat ja auch gelb gesehen. Und hätte auch die Gelb-Rote fangen können, aber weiß nicht, ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass der jetzt nur noch mit Halbgas da agieren darf, weil er sonst vom Platz fliegt. Also, aber gut, ja, van Looy, weiß ich nicht. Ist halt einer, der auch Erfahrung so ein bisschen reinbringt. Ne?
Ja, stattdessen haben wir ja irgendwann Willi Evsejev noch eingewechselt, ne?
Evsejev? Nee, der hat.
War der von Anfang an?
Ja.
Echt? Mhm. Wie habe ich das denn auf der Wechselbank? Auf jeden Fall wollte ich den gerne nochmal hervorheben, weil ich finde.
Er hat wirklich
einige gute Rettungsaktionen, einige gute Taten da auf den Platz gebracht.
Ja.
Hat ein bockstarkes Spiel gemacht und ich werde auch nicht mehr Flexi sagen, solange er nicht jetzt wieder einen richtig umhaut.
Ja. Finde ich auch sehr interessant. WDFCF eigentlich ein klarer Zehner vor der Saison. Und hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch immer noch gedacht, weil wir ja sehr viele Sechser eigentlich haben. Wir haben Tim Möller, der auf der Sechs spielen könnte. Dann haben wir Felix Golkowski. Und so, aber aktuell ist es halt Willi Evsejev und Jonathan Wensing ist eher der Zehner. Funktioniert aktuell. Von Wensing war ich in dem Spiel noch nicht ganz so angetan. War eher.
Ja, bisschen verhalten, ne?
Bisschen verhalten, genau. Konnte dem Spiel nicht so seinen Stempel aufdrücken. Bei Willi Evsejev fand ich das doch schon anders. Also wirklich hat mir auch gut gefallen, hat viele gute öffnende Bälle gespielt, war wirklich sehr zweikampfstark auf der Sechserposition. Hat wirklich einen guten Abräumer gemacht, aber nicht den Flex-Abräumer, sondern den Sechser, wie man es so halt will.
Ja.
Von daher finde ich das schon ziemlich stark.
Auf jeden Fall, ja.
Also wäre für mich, wir kommen ja vielleicht noch zu den Spieltags-Awards, vielleicht auch ein Anwärter auf eine von den Kategorien.
Oh, das ist natürlich auch, ne? Also nach dem Dreierpack da.
Ja, klar.
Schwierig, da noch jemand anders auszuwählen bald.
Ja. Ja, deswegen, also das war schon cool. Wie er da agiert. Und gefällt mir auch immer besser. Also wirklich einer, der, bei dem man sich immer nie so sicher sein kann, ist er dann halt in den nächsten Spielen noch einsatzbar, oder ist er dann halt wieder angeschlagen. Ne? Also das sind auch immer so Sachen. Aber aktuell, gute Phase.
Gute Phase. Ja, auf jeden Fall, also hat mir auch wirklich wunderbar gefallen, gute Aktion gestartet und ich meine, er ist insoweit dann zurecht bei dir irgendwie in die Match-Kategorien zu finden, als dass er, also wenn er mir präsent bleibt, dann hat er auf jeden Fall was geleistet
auf Platz. Ja, und als Sechser, wenn du als Sechser auffällst, ist es in der Regel eher schlecht, weil normalerweise ist es dann, du bist ja als Sechser eigentlich, außer du bist halt gut im Spielaufbau und schaltest dich vorne so ein bisschen ein und so weiter, aber wenn du da auffällst, dann bist du ja meistens immer durch Ballverluste fällst du eher negativ auf, aber nee, Willi, gut, also ist der Kapitän auf dem Platz, das merkt man auch wohl, das ist jetzt keiner, der jetzt so Lauten macht quasi, aber er leitet das Spiel durch seine Spielweisen, so kann ich es mir auch gut vorstellen. Also so ein bisschen freut mich das auch.
Ja.
Genau. Gut, aber trotzdem, man muss sagen, je dunkler es wurde, desto schlechter wurde unser Spiel.
Desto dunkler wurde es auch für uns.
Ja, genau. Also wirklich, also ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, die machen das Flutlicht nicht an, weil es Geld kostet. Weil ich habe gesagt, es ist Regionalliga, da ist das scheißegal. Es gibt eine Mannschaft, fällt der Name gerade nicht ein, die haben nicht mal Flutlicht. Also spielen wir das hier so lange durch, bis es Ende ist. Diese Notbeleuchtung ist an. Was wollt ihr noch? Aber dann wurde draußen diskutiert, da habe ich gedacht, okay, jetzt müsst ihr langsam das Licht anmachen, aber es ging halt immer noch nicht an. Da habe ich gedacht, man muss schon ballsy sein, das so durchzuziehen, aber nein, das war wohl ein technischer Defekt.
Ja, ja, ja.
Irgendwie ein Kurzschluss in der Steuerung, der dann dafür gesorgt hat, dass nur ein so ein Ding an ist. Keine Ahnung, habe ich auch noch nie erlebt im Mappen, dass Flutlicht da nicht funktioniert. Also müsste ich wirklich, also ich wüsste jetzt keinen. Also
die Ding. Waren halt schon so schwach und muss mal ausgewechselt werden.
Ja, ja, sicher, aber dass da Flutlicht gar nicht angeht. So. Also man hat ja auch gesehen, von unserer Tribüne aus, dass dann, also ein Ding war ja an und dann hat man gesehen, oh, jetzt macht es wirklich an. Dann glimmten die ganz kurz, ein paar Sekunden und dann sind sie wieder ausgegangen. Und ich dachte, okay, ja. hat sich einer gedacht, durchgekommen, lass es, scheiße drauf. Nee, war dann nicht so. War halt irgendwas kaputt und deswegen nur ein Ding war an und es hat aber gereiht, es war ja doch, also man konnte es doch sehen.
Wie gesagt, bis auf unser Tor quasi, ja. Da die Ecke war ja so ein bisschen schwierig und das Problem war ja, dass das dann halt auch noch ein bisschen im Fokus stand erst.
Ja, leider. Ja, weil Norderstedt hat Morgenluft gewittert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man es, also ich hatte auch da immer noch das Gefühl, dass die Abwehr eigentlich noch okay steht. Also, wir haben allerdings auch eine richtig starke Szene schon zugelassen vor dem 3:2 noch, da hat Benne Schmidt einmal richtig stark halten müssen.
Ja.
Also da wirklich ein Pass durch die Abwehr durch, aber ja, gut, wie gesagt, Norderstedt ist halt auch kein Fallobst. Ne?
Das ist einfach auch Fakt. Das erwartet ja auch keiner, dass der pure Perfektionismus auf dem Platz
geht. Ja, genau, und wahrscheinlich ist es dann auch so ein bisschen, dann geht es auch wieder das Rattern im Kopf los, du hast 3:0 geführt, du hast quasi 90% deiner Spiele zu Hause 3:2 gewonnen,
ja.
Also dann geht das Rattern auch wieder los, dass dann halt schon wieder ein Gegentor und jetzt fängt gleich auch noch eins und so ist es dann ja auch passiert und so weiter. Ja, das ist halt schwierig, ne, das ist ja, weiß ich nicht.
Ja, umso dankbarer bin ich ja eigentlich unserem Marek, dass er halt diesen Fluch, diesen 3:2-Fluch, der uns jetzt ja schon seit Äonen begleitet,
ja.
Noch gebrochen hat mit dem 4:2.
Ja, und vor allen Dingen das 3:2, wie es gefallen ist, das war in der 86. Minute, und da wussten wir ja noch nicht, also doch, da wussten wir schon, dass wir auch noch etwas länger spielen müssen.
Ja, Spitt lag ja schon, musste vom Platz.
Nee, ja, das war später noch, aber
das war später?
In der Nachspielzeit, ja, das war in der Nachspielzeit. Das war in der Spielzeit, ganz sicher. Spit wurde, glaube ich, irgendwie dann 90. oder so eingewechselt. Aber nee, da war halt schon die erste Unterbrechung. Da wussten wir halt schon, okay, es gab auch eine oder andere Verletzungsunterbrechung. Genau, die Trinkpause und Besprechungspause, Timeout, wie man beim Handball, Football oder so sagt, genau. Da war schon klar, okay, 5 Minuten wäre schon das aller Mindeste. 7 Minuten fand ich total angemessen, muss ich sagen. Und dann sollte es halt noch länger werden, wegen der Verletzung von Lars Spit noch. Aber auch wie das Tor gefallen ist, das war auch so, ja, die haben sich gut rumkombiniert. Wir standen eigentlich sehr, 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 sehr kompakt im 16er, würde ich sagen, oder knapp davor. Und dann hat er aus 20 Metern oder etwas mehr noch zentral abgezogen, hat sich frei gelaufen, hat dann einen super Pass gekriegt und hat dann ins lange Eck abgezogen. Da war auch nichts zu halten für Bennett leider. Ja, und dann stand es wieder 3:2. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch nicht so richtig. Obwohl Norderstedt wirklich schon stärker war als wir zu dem Zeitpunkt, aber ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gedacht, darf hier eigentlich nichts anbrennen. Und so sollte es dann ja auch, ja, weiß ich nicht. Die hatten danach immer noch ein paar Möglichkeiten, aber ich glaube, so richtige Torchancen hatten sie eigentlich nicht mehr, oder?
Nee.
Die beste war noch vor dem 3:2. Es kam immer so Flanken und so, die dann vielleicht knapp ins Ausgegangen sind oder dann Ecken, wo man immer zittern musste, weil eine Ecke kann ja immer mal reingehen, das ist ja auch so ein Ding, wenn du dich da einmal richtig freiläufst oder so, dann stehst du da für die Frage und kannst ihn einnicken, ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Ja, dann kam halt die tragische Verletzung von Lars Bitt. Und dann, ja, kam halt zum Schluss nochmal sozusagen der Beruhigungstee, Marek Jansen. Also war ein klassischer Konter, also wir hinten rausgepölt, oder also, rausgepölt nicht, aber schön rausgespielt.
Wenn Tobi den gemacht hätte, wäre cooler gewesen, wenn du jetzt bei Tee warst, ne? Das wäre der Messner-Tee gewesen, aber
muss ich das verstehen?
Messner-Tee? Komm,
ist irgendwie. Sorry, ich
trinke. Du bist halt sehr nah dran gewesen, aber egal.
Okay. Ja, Tim Möller und...
Teekante.
Okay. Ja, sorry, ich bin nicht so der Teetrinker, ich bin doch eher der Kaffeemann.
Ja, der Kaffeemann.
ja, über Tim Möller und Finn Seidel dann der Konter, Finn Seidel sich wieder einen Assist abgeholt, dann Marek Jansen angespielt und der zur Beruhigung aller, außer meiner natürlich, weil mein 3-2-Tipp dann im Arsch war. Also ich habe das jetzt nirgendwo getippt oder so, ich habe kein Geld drauf gesetzt. Es ist nur des Gagges willen.
Ich habe doch die Tipico-Scheine gesehen, die auf den Bogen geflogen sind.
Ja, ohne Ende. Das waren die vom Schiedsrichter, glaube ich.
Ja, die waren auch nichts mehr.
Die waren nichts mehr wert, genau. Nee, deswegen, also das war dann das 4-2, das beruhigende 4-2 Ende und fand ich dann auch schön, dass bei der Kurve dann auch noch Last Bit von den Ultras gesungen wurde, so ja. Ihm zu ehren, dieser Heimsieg, habe ich dann auch noch bei Instagram gepostet.
Zum Glück ein bisschen drüber. Also ja. Das macht man ja gerne halt,
ja, wenn du
meinst, der wird schwer verletzt sein.
Habe ich zu dem Zeitpunkt gemeint.
Zum Glück,
also ich habe einen Kreuzbandriss gesehen, muss ich sagen. Ja, das ist halt so.
Aber du gehst
halt
immer so als andersrum.
Ja, absolut, absolut. Du gehst immer vom Schlechtesten aus. Also ich zumindest, wenn ich so eine Verletzung sehe, ist ja auch runtergehumpelt, hatte dicken Eisbeutel. Wenn ich Knie sehe, dann zuckt die an mir alles schon zusammen. Weil das ist ja immer das schlimmste Gelenk sozusagen für einen Fußballer.
Boah, eins von zwei, würde ich sagen. Ne? Sprunggelenk ist auch
ein bisschen schwierig. Ja, klar. Und Sehne, Achillessehne oder so. Ja, wie ich sehe, wird da auch ein Lied von singen. Der hat ja noch länger der ist ja noch länger ausgefallen wegen Achillessehne als bei dem üblichen Kreuzbandriss sozusagen. Da sind es ja so immer so 6 bis 8 Monate und er hat ja fast ein ganzes Jahr oder wahrscheinlich über ein ganzes Jahr damit gehangen. So auch mit den Folgeschäden und so, wo du dann auf dem Platz spielst, aber noch nicht bei 100% bist und ja. So. Das sind also Sachen. Ja, und so ging es dann halt 4-2 aus und wir konnten wieder einen Heimsieg feiern. Es war
sehr schön.
Alles sehr schön, muss man ja sagen. Also wirklich ein schönes Spiel und wir sind auf Platz 1 in der Heimtabelle aktuell noch. Ich weiß es gerade nicht. Das war zumindest am Samstag, als ich nachguckt habe. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob es jetzt Sonntag irgendwelche Heimspiele gab, die gewonnen wurden und die deswegen uns vorbeigezogen sind. Aber wir sind erst an der Heimtabelle und auswärts irgendwie 14. oder so. Aber wir spielen ja gefühlt auch nie auswärts. Also immer ist irgendwas, dann ist das Wetter nicht gut, dann hat der eine keinen Bock. Dann, ja,
dann scheint die Sonne.
Dann scheint die Sonne in Kiel und die haben auch alle keinen Bock. Und ja. Das ist halt so. Naja.
Hamburg hat das Stadion nicht fertig.
Genau, ja, dass so eine Saison auch immer so plötzlich kommt. Ja, ne? Ja, das
kann ja. Ach, die spielen Fußball,
Mist. Ach, Fußball, ah, Mist, in Meppen hat
ja wirklich... Die läuft schon?
Der glorreiche
SV Meppen. Ist erst November.
Der glorreiche SV Meppen hat Fans, ja, so ein Ärger. Das kennen die aus Kiel halt nicht. Also Kiel 2, Kiel 1, bestimmt glorreiche Fans, keine Ahnung. Soll mir aber auch scheißegal sein.
Ja, gut.
So, das ist jetzt Teil 1 dieses Podcasts.
Mehr oder weniger, genau. Also ja, was heißt Teil 1? Also dieser Podcast ist zu Ende.
Ja.
Aber wir machen nochmal eine Bonusrunde. Für die Spiele der Zweiten und der Frauen. Die werden die Tage noch eben in den Kasten hämmern. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr da Bock drauf habt, auch noch ein paar Infos ziehen. Ja,
bevor wir jetzt das irgendwie so halbherzig noch besprechen und irgendwas hier noch schneiden sozusagen. Also dann leider zeichtechnisch jetzt müssen wir jetzt hier eben kurz Schluss machen. Und bevor wir Schluss machen, kommen wir noch zu den Spieltags-Awards. Hätte ich schwer fast vergessen.
Ah, ja.
Du musst dir jetzt auch welche ausdenken, ne?
Okay.
Also Man of the Match, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange überlegen. Das ist
da müssen wir über einen langen überlegen, aber nicht lange überlegen.
Da müsst ihr lang und breit drüber überlegen.
Oh ja.
Ja, das ist natürlich Marek Jansen. Also ohne auch Christopher Schepp, Tor und Vorlage natürlich.
Alles wunderschön, aber da war einer, der hat noch ein bisschen mehr getan.
Ja, genau, deswegen ist es mehr getan, ja auch. Also er war etwas glücklicher in seinen Aktionen.
Ja, genau, ja, genau.
Also Schepp hat auch mehr alles gegeben. Mehr für die
Tabelle getan.
Ja, genau, mehr für die Torjägerkanone hat er mehr getan, ja. Deswegen, also
Schepp ja auch. Er muss ja offensichtlich bei Schepp aufholen, er war ja vorher.
Richtig, genau. Ja, und Schepp hat auch noch aufgelegt für Jansen, also ja, wenn er das mal gewusst hätte. Ja, aber hat er auch noch gute Szenen, hatte auch noch, als es 3-1 stand, auch eine Szene, wo er dann wirklich durch starkes Pressing dann auch beim Abstoß dann angelaufen ist und dann fast noch ein Tor gemacht hat. Also der Junge hat aktuell richtig Bock und das merkt man seinem Spiel einfach an.
Ja.
Dann kommen wir aber den Spieltagsmoment, den können wir eigentlich auch abhaken. Das ist ja natürlich der Flutlichtausfall, logisch. Was soll es sonst sein? Also, oder die Handylichter. Also
die Handy, alles eigentlich zusammen. Die Handylichter.
Also Licht ja. Generell ist das.
Ja. Ich habe da noch ein Video von auch gemacht, das kann ich dir vielleicht nochmal schicken.
Oh, das
kannst
du
ja im Rahmen dieses Podcasts nochmal posten.
Finde ich gut.
Oh, oh.
Ja. Aber Unsung Hero ist ja noch immer so eine Kategorie. Da ist jetzt die Frage, wer hat sich aufgetan so und wurde dafür so gar nicht so richtig beachtet in der in der Betrachtung.
Ja gut, in der Betrachtung, also wir haben ihn hier erwähnt, aber für mich wäre das halt Willi Evsejew, weil er halt sonst wenig auffällig war auf dem Spielfeld.
Also er tut auch unauffällig, also er tut viel fürs Spiel, das fällt aber nicht so auf, der breiten Masse, aber hat auch trotzdem seinen Anteil an diesem Sieg gehabt.
Genau, auf jeden Fall, und da hast du halt diese einzelnen Aktionen gehabt, die halt immer wieder rausgestochen haben, wie ein Ball, der vom Gegner wegfliegt. Und deswegen wäre er das für mich heute auf jeden
Fall. Ja, wäre auch meine erste Wahl gewesen. Jetzt schwanke ich halt so ein bisschen zwischen Tobias Misner und Luis Spreckelmeier. Ich habe beide auch schon so ein bisschen erwähnt. Also ist immer so eine Sache, wenn dann Anzeigen ist, dann müsste ich ja, hätte ich sie ja nicht erwähnen dürfen, um sie jetzt hier zu bringen und so. Ja. Aber ich würde dann doch vielleicht mal Luis Spreckelmeier nennen, weil er mir dann doch eigentlich sehr gut gefallen hat, so offensiv und auch defensiv natürlich. Ist der Abwehrchef aktuell und hält hinten den Laden zusammen, hat gute, ja, auch öffnende Bälle und so, zusammen mit Karademir. Bruno natürlich auch. Bruno ist aber für mich mehr eher so der Leuchtturm so ein bisschen. Die anderen sind noch ein bisschen so die für die öffnenden Bälle. Er ist halt mehr so der Zweikampfstärkere dann auch und so. Aber ja. Ich schwanke zwischen Tobi Misner und Luis Spreckelmeier.
Okay.
Kann man sich jetzt aussuchen. Kann ja Daumen hoch für Tobi Misner und Herz für Luis Spreckelmeier.
Nee, dann mach nicht Daumen hoch. Daumen hoch ist zu einfach.
Ach ja, stimmt.
Da musst du...
Achso, wie der SVM das auch macht. Herz, genau. Lach-Smiley oder...
Umarm-Smiley,
keine Ahnung. Ja, egal. Kann ja auch jeder. Vielleicht auch ganz andere. Vielleicht sagt er, aber ihr müsst ja auch nochmal gucken, wer ist denn noch reingekommen. Hier, Tim Möller, muss man auch sagen, hat ja auch das Tor vorbereitet mit den Konter zum 4:2. Auch gute Defensivaktionen gehabt. Aber kann ja jeder für sich selber entscheiden. Deswegen...
Genau.
Machen wir jetzt hier erstmal Schluss.
Ja, genau. Und dann könnt ihr uns die Tage nochmal hören, wenn ihr wollt.
Das nächste Auswärtsspiel ist halt in Hamburg gegen Teutonia Ottensen am Sonntag.
Sofern es stattfindet.
Sofern es stattfindet. Ich bin auf Kunstrasen, da kann die Ausrede nicht kommen.
Ja, wir waren dafür. Und dann hören wir uns spätestens dazu wieder, sollte euch die Zweiten und die Frauen etwas kalt lassen, was wir nicht verstehen können.
Nee, absolut nicht.
Bis dahin.
Ciao.